Kennst du das? Du willst ruhig bleiben, liebevoll reagieren, aber dann passiert es wieder. Wut, Geschrei und Frust. Ich kenne das. Ich wollte es anders machen, aber in stressigen Momenten war ich wie gefangen. Vielleicht geht es dir genauso. Du liebst dein Kind, aber fühlst dich oft überfordert. Dein Wunsch nach Frieden und die Realität klaffen auseinander. In unserem Elternkurs Verbinden statt Schimpfen lernst du, hinter das Verhalten deines Kindes zu schauen, deine eigenen Gefühle zu regulieren und Konflikte nicht mehr als Machtkampf, sondern als Einladung zur Verbindung zu sehen. Dabei wirst du auch Gott tiefer in deinem Herzen fassen, denn die Sehnsucht nach Bindung ist das, was er in uns hineingelegt hat. Unser Kurs startet am 13. März 2025. Melde dich jetzt für die Warteliste an und sichere dir ein kostenloses Webinar und einen Rabatt. Mehr Infos und die Anmeldung findest du auf inbindung.de/elternkurs. Du musst das nicht alleine schaffen. Wir begleiten dich. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast bei Inbindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute begrüße ich einen Gast, Carsten Sewing, Traumatherapeut, und mein Name ist Anna Born. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Kindheitstraumata, Symptome, Ursachen und elterliche Hilfe. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode. Vielen Dank, dass du dabei bist. Jetzt geht's los. Hallo Carsten, ich freue mich, dass du wieder zu Gast bist bei unserem Podcast, und wir haben heute auch ein sehr spannendes Thema, was wir gemeinsam besprechen. Du bist ja Traumatherapeut, Paartherapeut, Gründer der Live-Gemeinschaft und Heartsync-Begleiter, und das Thema heute ist Kinder- und Jugendtraumata, wie sie entstehen, was Traumata sind, wie Bezugspersonen damit umgehen können. Genau, Ursachen, Symptome und wie Heilung auch passieren kann. Bevor wir jetzt in dieses spannende Thema einsteigen, hätte ich für dich noch eine Einstiegsfrage.
Okay.
Zu deiner Arbeit. Die ist ja sehr vielfältig, wie ich gerade gesagt habe. Du hast mehrere Ausbildungen. Und für welches Thema brennt dein Herz am meisten?
Am allermeisten.
Am allermeisten.
Boah, das ist eigentlich mein Kernauftrag. Ich liebe es, Menschen in ihr Potenzial zu bringen, und dass sie frei werden.
Mhm.
Das ist das, was mich am meisten lebendig macht.
Schön. Und mit welcher Zielgruppe arbeitest du am liebsten?
Das ist egal. Frauen, Männern. Also tendenziell sind es Erwachsene, mit denen ich arbeite. Mein Herz natürlich, ich bin Mann, dass ich auch, weil ich merke, dass die Männer an der Stelle, dass da, wenn sie in die Freiheit kommen, dann hat das große Auswirkungen. Und da bin ich fest von überzeugt, dass es Ausstrahlungscharakter hat.
Ja, schön. Vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Okay, dann kommen wir mal zu unserem Thema. Den Begriff Trauma kennen wahrscheinlich alle. Aber was genau ist darunter zu verstehen? Oder gibt es sogar mehrere Formen von Trauma? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen.
Also ein Trauma ist etwas, wo ich etwas für mich, was ich subjektiv erlebe, als wenn ich subjektiv erlebe, dass ich in eine Situation gerate, aus der ich nicht mehr rauskomme, die ich als lebensbedrohlich empfinde, als so bedrohlich, dass alles in Gefahr ist. Und wenn das passiert, dann kann es sein, dass ich in eine sogenannte traumatische Zange hineingerate. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu, was das heißt. Mhm. Und es gibt verschiedene Formen von Traumata. Eine Form ist, es gibt verschiedene Definitionen, aber ich nehme mal eine, um nicht zu verwirren. Es ist ein sogenanntes Monotrauma. Es ist ein Unfall. Es ist der plötzliche Tod eines Angehörigen, der ganz, ganz schlimm für mich gewesen ist. Eine einzelne Sache, die so reinschlägt, die sogenannten Multitraumen, also ein Tod, ein Unfall, also es sind immer so Schläge, so Granateneinschläge.
Das ist so das Geläufigste, Menschen von Trauma sprechen, wahrscheinlich auch meinen.
Mhm. Und das Dritte ist ein bisschen unbekannter. Da wagen sich auch nicht alle ran in der Begleitung und Behandlung. Das ist die sogenannten Komplextraumata. Man nennt sie heute als komplexe traumatische Belastungsstörung, KPTBS, ist der Fachbegriff. Und sind die, die über eine bestimmte Zeit erfolgen und sogenannte Entwicklungstraumata, die dort entstehen in unserer Entwicklung.
Und was ist so komplex daran, dadurch, dass es über einen größeren Zeitraum ist und man es nicht konkret greifen kann? Oder?
Ist das Wiederholende, genau über einen längeren Zeitraum, eben nicht nur einmalig, sondern über einen längeren Zeitraum erfolgend. Oder aber das Zweite ist, dass sie eben sehr früh entstehen. Dass auch das ist eine Möglichkeit und sehr umfangreich dabei Spuren hinterlassen.
Und kann man dann sagen, dass diese komplexen Traumata immer in der Kindheit passieren?
Nicht zwingend. Also jemand, der zum Beispiel in Kriegsgebieten, also auf der Flucht ist zum Beispiel, oder derjenige, der eine schwere Krebserkrankung hat und das über Jahre zum Beispiel, der kann ebenfalls komplexe Traumatisierungen erleben im Erwachsenenalter. Fakt ist, je früher und je tiefgreifender sie gehen, also je früher, desto größere Spuren hinterlassen sie eigentlich, kann man sagen.
Sehr spannend. Also es ist sehr vielfältig.
Ja, und sehr komplex.
Ja. Jetzt reden wir über Kinder und Jugendliche. Was kann denn bei Kindern und Jugendlichen Trauma auslösen?
Da können wir einmal anfangen, natürlich auch in der Zeit schon, bevor das Kind überhaupt geboren wird. Also in dieser Phase vor der Geburt, in der Zeit der Schwangerschaft. Zum Beispiel, wenn massive Ablehnungsthematiken dort eine Rolle spielen, wenn Gewalt mit einer Rolle spielt, die schon in der Schwangerschaft erfolgt, bis hin zu Suchtthematiken, die Alkohol, Drogen oder ähnliche Dinge können Folgen haben, die natürlich auch im Gehirn Spuren und Folgen hinterlassen. Also an der Stelle, ich grenze es jetzt sehr ein, es gibt natürlich noch viel mehr. Wenn das Kind geboren ist und jung ist, dann ist die Frage zum Beispiel, wie war die Geburt? Also solche Dinge wie, kommt das Kind in den Brutkasten? Hat es keine Bindung aufgebaut werden? Ist es gesund? Oder braucht es spezielle Pflege, bestimmte Hilfe, Hilfestellungen? Dann kommt es nach Hause und all diese Fragen, auch wie war die Geburt zum Beispiel allein, auch solche Dinge wie Nabelschnur um den Hals, können, ich sage bewusst immer, kann eine Traumatisierung auslösen. Oder auch solche Dinge wie, die dann später folgen, wie Gewalt, Vernachlässigung, emotionaler Missbrauch, sind einige Dinge, die auch in frühem Alter schon sehr starke Spuren hinterlassen können.
Jetzt die erste Variante, die vorgeburtliche. Ich meine, da haben wir ja meistens nicht so das Bewusstsein dafür oder die Eltern erzählen uns das ja vielleicht gar nicht, dass da irgendwie was vorgefallen ist. Ja.
Also es, zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich habe viele Jahre meines Lebens damit zugebracht selber, dass ich immer für mich persönlich dachte, warum alles in der Welt fühle ich mich falsch in dieser Welt? Warum fühle ich mich abgelehnt, warum fühle ich irgendwie, ich bin hier nicht richtig. Bis mit 40, ich war um die 40 oder knapp unter 40, dass meine Mutter mir dann mit einmal offenbarte, so eher im fast einen Nebensatz, ach übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich wollte dich gar nicht. Also es war eine Ablehnungsthematik, die ein Kind ist darauf ja angewiesen, sensitiv viel wahrzunehmen und zu spüren. Und ich habe natürlich nicht logisch, aber ich habe es wahrgenommen und ich habe es mitgenommen. Und das ist eine Form, die tiefe Spuren bei mir hinterlassen hat. Ja. Wurde noch verstärkt durch andere Dinge, aber das als ein Beispiel.
Das heißt, es lohnt sich dann, wenn man die Möglichkeit noch hat, mit seinen Eltern ins Gespräch zu kommen, einfach mal Fragen zu stellen. Was war denn da eigentlich so
los? Wenn die Beziehung gut ist, also wenn ich natürlich so einen Groll irgendwie gegen meine Eltern habe, ist es schwierig, mit denen ins Gespräch zu kommen oder so. Aber wenn ich merke, ich komme eigentlich ganz gut mit ihnen ins Gespräch, kommen sie mal zu fragen, Mama, Papa, wie war es eigentlich, als ich unterwegs war? Wie war die Atmosphäre? Was habt ihr erlebt? Habt ihr euch gefreut? Wie habt ihr euch vorbereitet? Je freier ich dort Fragen stelle, wie war die erste Zeit, als ich geboren war? Was ist da passiert? Gab es irgendwelche besonderen Dinge? Gab es Komplikationen? worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Ich muss ja nicht immer alles nur problematisieren. Ich kann ja auch schöne Fragen stellen. Das habe ich mit meinen Eltern zum Beispiel auch gemacht. Ich habe mir das alles notiert, kunterbunte Fragen gestellt, weil darüber ist eine Form von Spurensuche.
Ja, das ist eine gute Hausaufgabe.
Kann auch Spaß machen.
Ja, jetzt haben wir über Vorgeburtliches geredet. Gibt es denn auch etwas noch davor? Ich habe mal gehört, dass es auch transgenerationales Traumata gibt.
Ja, also die transgenerationalen Traumata, darüber weiß man heute, ist in einer guten Erforschung mittlerweile, dass man weiß, dass es ins Erbgut gehen kann. Also die Genetik sich an der Stelle verändert. Das ist schon sehr strange. Aber zum Beispiel viele, die also gerade die deutsche Bevölkerung ist davon geradezu heimgesucht, kann man sagen, aufgrund der verschiedenen Weltkriege und auch das Preußentum, was davor existierte. Genauso auch alle diejenigen, die zum Beispiel im Zarenreich damals und in der ehemaligen UdSSR lebten.
Mein Fall.
Dein Fall.
Meine Familie ist russlanddeutsch. Die haben als
Flucht,
Deutsche.
Vertreibung,
genau.
Hunger. Und so
Zwangsarbeitslager.
Weiter. Zwangsarbeit, und das hinterlässt eindeutig Traumatisierung.
Ja, also das hat halt dann auch die Generation meiner Großeltern hat Auswirkungen auf mich.
Ja. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das weitergegeben wird, weil Traumata, wenn wir sie uns nicht angucken, werden weitergegeben.
Ja.
Das heißt jetzt unabhängig erstmal von Vererbung. Aber deswegen, das ist eine Form, und man weiß das heute, dass es eben mit auch in die Faktoren sozusagen Einfluss haben kann.
Ja, sehr spannend. Also es lohnt sich zu forschen, was mit meinen Großeltern passiert, wie sie gelebt haben.
Ja.
Und wie meine Eltern während...
Wie so eine Art Stammbaumarbeit, ne? So ein bisschen sich mal zu beschäftigen. Woher komme ich eigentlich?
Das ist ein bisschen spannend. Ja, finde ich schön. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Kind könnte von Trauma betroffen sein, woran erkenne ich das? Denn gibt es da so ein paar Merkmale, die man nennen kann, dass ich es einordnen kann? Als Elternteil, wenn ein Kind jetzt vielleicht von Traumata betroffen ist?
Ja, jetzt kommen wir in einen Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, ist eine Fantasie, die ich habe, dass manche Eltern da jetzt mit hellen Ohren dort sitzen und natürlich sich das fragen oder so. Erstmal, ich finde es grob fahrlässig von mir jetzt. Ich kann keine allgemeine Diagnosenstellung geben, weil das wäre nicht gut.
Sehr individuell.
Sondern es ist sehr individuell, es muss sehr genau angeguckt werden und auch vor Ort angeguckt werden. Und das, was ich jetzt vielleicht sage, das ist mit Vorsicht zu genießen. Also es ist immer der Aspekt, kann eine Traumatisierung sein. So. Das ist mir wichtig, dass das nicht pauschal gesagt wird oder übernommen wird. Eine Form von der Traumatisierung im Kindesalter oder ist, die Bindungstraumata spielen natürlich eine entscheidende Rolle. Alles dieses Thema, also ein Beispiel, ich mache es mal an einem Beispiel deutlich.
Sehr gerne.
Was sehr bekannt eigentlich ist, sind die schreienden Kinder, wenn sie schreien gelassen werden.
Ja.
Das in einer Situation, wo ich bin auch so groß geworden, wo die Eltern dann gesagt haben, schieb's mal auf den Balkon oder lass es mal schreien, das stärkt die Lungen.
Als Schlaftraining.
Als Schlaftraining und so weiter. Oder es gab mal ein Programm, jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Das gab es auch mal. Das war also der Nachfolger.
Immer noch verbreitet leider. Ja.
Genau. Das wird wahrscheinlich Folgen haben. Mhm. Weil am Anfang schreit ein Kind schreit sich rot, schreibt sich blau, bis es in die Sauerstoffunterversorgung sozusagen hineinkommt. Und dann mit einem Mal ist es still. Und dieses Stillsein heißt an der Stelle nicht, es ist völlig tiefenentspannt.
Es hat es gelernt.
Sondern heißt, der Stress ist doch genauso da, aber es geht in die Unterwerfung, es geht in die sogenannte Untererregungskurve.
So in die Resignation.
Und das ist genauso schlimm wie das extreme Verlassen sein und einsam sein, was ein Baby an der Stelle erfährt. Und wenn das immer und immer und immer wieder erfährt, das ist zum Beispiel auch bei mir gemacht worden, dann hat das Folgen. Das ist, die merken wir ja gar nicht, weil für unsere Welt ist es so, dass wir ja nichts anderes kennen. Also wenn wir aufwachsen als Kinder, als älter werden, auch als Eltern dann, wir kennen ja nur das, was wir gelebt haben.
Ja.
Also wer sagt uns denn bitte, das ist Anführungsstrichen normal und das ist nicht normal. Das ist gar nicht so leicht zu unterscheiden. Des Deutschen liebstes Kind sind die Kinder, die ganz lieb und artig, also die Bindungsperson verlässt den Raum. Und des Deutschen liebstes Kind sind diejenigen, wenn die Kinder schön ruhig weiterspielen.
Die gut funktionieren,
die funktionieren, immer hören. Ist aber nicht gesund. Mhm. Ist kein gesundes Bindungsverhalten. Also an diesen Punkten zeigt es sich an der Stelle. Wenn ein Kind zum Beispiel, also ein Baby, ein Kleinkind zum Beispiel, also normalerweise wird ein Kind, wenn es gestillt wird, wird es sich zur Mutter, zur Brust sozusagen, es wird es automatisch suchen, diesen Weg. Es wird meistens dann so suchend.
Ja.
Und wenn es dann älter wird, wird es versuchen, immer wieder in Bindungskontakt zu gehen. Mhm. Wenn zum Beispiel Babys sich anfangen wegzudrehen, das gibt es auch, sie drehen sich bewusst von der Person, die eigentlich Nähe gibt und mich koregulieren sollte, drehe ich mich weg. Sind es Anzeichen oder können es Anzeichen sein, dass da etwas irgendwie vielleicht nicht stimmen könnte? Mhm. Also das sind auch zumindest Anzeichen, die man ernst nehmen sollte. Vor allen Dingen, wenn man sie länger beobachtet. Mhm. Weiter, wenn ein Kind älter wird, es hat Mühe, zum Beispiel große Mühe, hat viele Ängste, die sich entwickeln. Und diese Ängste lassen sich auch nicht beruhigen, obwohl die Bindungspersonen da sind. Kann es eine Ursache haben? Beachte bitte immer, ich sage jetzt kann. Das ist mir ganz wichtig, weil ich sage nicht, das ist so. Oder das Kind kann sich nicht lösen. Dann sind das zum Beispiel auch Zeichen dafür. Oder ein typisches Kennzeichen für eine Traumafolgestörung kann sein, zum Beispiel eine fehlende Impulskontrolle. Gerade bei Erwachsenen taucht das auch auf. Ich habe mich nicht mehr im Griff, ich bin wie fremdgesteuert und mit einem Mal raste ich aus und flippe aus und ich kriege mich nicht mehr geregelt. Und wenn das immer und immer wieder auftaucht, reden wir von einer Impulsstörung. Und das können auch Kennzeichen für eine Traumafolgestörung sein. Können. Bis hin zu Dingen wie depressive Schübe, Zwänge. Aber bei Kindern würde ich wirklich immer sagen, würde ich die Empfehlung geben, wenn man merkt, irgendwie das Kind ist irgendwie, ich bin mir nicht sicher, irgendwie es verhält sich anders oder es auch, ich kriege auch vielleicht die Rückmeldung, vielleicht auch dann vielleicht im Kindergarten oder so weiter, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dort sich Hilfe zu holen und mit dem Kind irgendwo vorstellig zu werden, um dort das abklären zu lassen. Mhm. Auf keinen Fall irgendwelche Eigendiagnosen. Kann ich nur von abraten.
Okay, und was ist denn die erste Anlaufstelle, wo ich mir Hilfe suche? Gehe ich zum Kinderarzt oder?
Ja, zum Beispiel Kinderärzte ist eine Form. Es gibt Kinder- und Jugendtherapeuten. Es gibt eine eigene Diagnostik. Mhm. Es gibt auch natürlich, es gibt ja auch die Schreiambulanzen, es gibt die Kinderpsychiatrien. Und wir reden hier nicht über psychiatrische Krankheitsbilder. Wir reden, Traumafolgen ist kein psychiatrisches Krankheitsbild. Mhm. Sondern Traumafolgen sind eine Stressreaktion, die in der Neurobiologie unseres Gehirns verankert ist. Und das kann man recht gut behandeln, gerade auch bei Kindern, wenn wir die Sachen frühzeitig entdecken und dort uns auf den Weg begeben. Kinder- und Jugendtherapeuten, glaube ich, hatte ich eben schon gesagt, sind eine Form. Ich kann aber auch zum Beispiel einfach mal in die sogenannten Ehe-Familien-Lebensberatungsstellen gehen. Bei der DAJEB, DAJEB.de. Dort gibt es ein Online-Verzeichnis von 15.000 Beratungsstellen in ganz Deutschland, die wir haben. Um überhaupt Anlaufstellen zu haben zu unterschiedlichsten Themen, um dort Hilfestellung zu bekommen.
Danke für diesen wertvollen Tipp an dieser Stelle. Also du hast ja schon mal gesagt, Heilung ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, müssen sich Eltern jetzt große Sorgen machen, wenn sie das Gefühl haben, ein Bindungstrauma ist entstanden oder sie hätten das Kind kaputt gemacht? Was würdest du solchen Eltern antworten?
Als erstes würde ich antworten, wenn sie kommen oder wenn sie zu mir jetzt kämen, würde ich erstmal das sehr, sehr wertschätzen, dass sie sich auf den Weg machen.
Ja.
Weil das ist der Anfang, indem ich nicht weggucke, sondern indem ich hinsehe und sage und mich frage, könnte es vielleicht sein, dass da was vorliegt?
Das fordert, glaube ich, ganz viel Mut.
Genau, es erfordert Mut, es kostet ein Überwinden, mich zu überwinden und zu sagen, mich zu öffnen, von dem zu erzählen, was denn eigentlich da ist, weil, jetzt mache ich eine bedeutungsschwangere Pause, weil wir natürlich als Eltern die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit im Boot sitzen, also mit auch beteiligt sind an dem Ganzen, ist schon recht hoch. Vor allen Dingen, wenn das Kind noch recht klein ist.
Das passiert ja oft nicht bewusst.
Nein, weil viele Dinge, die wir ja erlebt haben, geben wir ja unbewusst weiter, ohne dass wir es wollen. Keiner geht ja oft hin und ich werde meinem Kind es jetzt, weil ich es so doof hatte, soll mein Kind es auch doof haben.
Ja, und es geht auch gar nicht darum, einen Schuldigen zu finden, sondern dem Kind jetzt zu helfen.
Genau. Sondern sich einfach auf den Weg zu machen. Und ich kann nur sehr, sehr Mut machen, wirklich Hilfe zu suchen. Und es nicht wegzuschweigen, wegzusehen, das wäre das größere Übel.
Mhm. Ja, wie sieht denn so eine Unterstützung aus? Gibt es in deiner Arbeit oder in deinem Leben vielleicht ein Beispiel, das dir besonders gezeigt hat, dass Heilung auch möglich ist? Von einem Kindheits- und Jugendtrauma.
Also da kann ich mich selbst einbringen, weil ich selber bringe eine Geschichte mit.
Ja, du hast schon ein bisschen angedeutet.
Eine komplexe Traumatisierung ist. Ich mache es mal deutlich an einer Situation, die ich erlebt habe. Und zwar, ich bin nach der Geburt bin ich in den Brutkasten gekommen. Mhm. Ich war 9 Wochen im Brutkasten. Und ich bin 70er Jahrgang und das war die Zeit, wo man das Kind ja nicht verhätscheln, ja nicht zu viel Nähe geben, weil man verwöhnt das Kind. Und außerdem sind sie alle ein bisschen doof noch. Mhm. So.
Das heißt, hattest du gar keinen Kontakt zu deiner Mutter in der Zeit?
Nein, meine Mutter ist nicht hingegangen ins Klinikum, also weil mein Vater hat dann immer nur erzählt, ich hätte geschrien. Ich hätte ganz viel gebrüllt.
Das ist unangenehm.
Genau. Und die Schwestern waren damals so, dass es nicht die Kinder auf den Arm gegeben wurden, zum Glück, wie es heute ist, sondern es war völlige Distanz. Mhm. Ich war 9 Wochen so gut wie von meinen Eltern und allen Bindungspersonen getrennt. Und dazu kam noch, damals wurde mit künstlicher Babynahrung gestillt. Mhm. Ich habe nicht genug bekommen, weil ich eine Mangelgeburt war. Ich war 2000 Gramm schwer. Das heißt, ich hatte immer Hunger. Und ich habe mich mein Leben lang immer gefragt, warum, ich habe immer das Empfinden gehabt, ich kriege nicht genug.
Ja, du warst emotional und physisch im Mangel.
Genau, ich war nicht versorgt genügend, ich hatte einen Mangel in mehrfacher Hinsicht. Mhm. Und als ich mich an die Aufarbeitung machte, merkte ich mit einmal hat mir christliche Traumabegleitung gesucht. Mhm. Das war ein Aspekt, der mir natürlich sehr geholfen hat, weil ich an Jesus glaube. Und das war für mich ein Punkt, der schön war zu erleben, wie ich in eine Situation hineingeführt wurde, wo ich buchstäblich erlebt habe, wie Jesus sich mir sozusagen als Baby zugewandt hat. Mhm. Da sind ganz viele Emotionen mit im Spiel gewesen. Das ist auch keine Sache, die mal eben 5 Minuten war, sondern die ging über Wochen und Monate. Führte aber dazu, dass dieser Mangel gestillt war und wurde. Mhm. Und ich habe diese Empfindungen, von denen ich gerade eben gesprochen wollte, heute zum Beispiel nicht mehr. Aber eben der Kombination zwischen dem, was ich würde sagen, was Jesus tut, und dass ich fachliche Hilfe mir gesucht habe. Mhm. Und das ist etwas total Schönes.
Ja, vielen Dank für dieses ermutigende Zeugnis von dir. Und auch für deine Antworten. Ich habe sehr viel auch mitnehmen können, sehr viel gelernt und es hat Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ja, wir haben über Traumata gesprochen, Auswirkungen, wie man sie erkennt und vor allem, was man tun kann. Und das Schönste ist, dass Heilung tatsächlich möglich ist. Vielen Dank. Das war wieder eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir. Zum Thema Kindheitstraumata und ihre Folgen. Heilung im Erwachsenenalter.